Life Hacks. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns. Letzte Woche haben wir damit gestartet. Das sind ja so die kleinen Lebenskniffe. Ja? Und das Leben ist ja sehr kompliziert. Die Welt ist kompliziert. Und wir wissen, wir haben keine zweite Chance. Das Leben ist wie eine Münze, das kann man nur einmal ausgeben. Das haben, sagen die Amis, glaube ich. Und deswegen macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man das Leben so leben, dass es gelingt möglichst. Das wünscht man sich ja, dass das Leben gelingt. Wir sind dabei unterwegs in den Sprüchen, ein Buch aus dem Alten Testament. Ganz viele weise Leute, besonders der weise König Salomo hat sich dort verewigt. Und wir versuchen da so einige Highlights rauszusuchen. Und heute möchte ich mit euch über dieses Thema nachdenken. Konstruktiv mit Ärger umgehen. Das ist ein Bild von mir aus der letzten Woche. Ja, mein Computer ist jetzt kaputt. Ich kenne das echt. Ja, also das ist nicht ein Bild von mir, aber ich kenne das echt, dass mir manchmal so der Kragen platzt. Die allerschlimmste Situation in meinem Leben war die, ich war früher mal guter Fußballspieler und ich hatte ein Bezirkspokal-Viertelfinale und ich wusste, mein Vater kommt gleich. Mein Vater ist ganz selten zu meinen Fußballspielen gekommen und ich wollte ihm so richtig beweisen, was für ein toller Typ ich bin auf dem Platz und so. Und an einer Ecke, ich stehe vorne im Elfmeterraum und da kommt einer von meinen Gegenspielern und tritt mir von hinten in den Rücken und spuckt mich an. Und dann bin ich ausgeflippt und habe den richtig vermöbelt und das hat der Schiedsrichter leider gesehen. Und ich habe eine rote Karte bekommen, das ist die einzige rote Karte in meinem Leben, ich würde sagen, zu Recht. Das war eine Tätlichkeit, ich bin auch 3 Spiele gesperrt worden. Aber sonst, also in dem Moment habe ich meine Wut und meinen Ärger nicht unter Kontrolle gehabt. Das war berechtigt. Er spuckt mir ins Gesicht, er tritt mich. Ich war doch sonst immer so ein netter Typ. Aber vielleicht kennst du das auch, dass du in deinem Leben, ich habe sonst mehrfach das erlebt, dass Leute mich angreifen, auch verbal, und ich habe Menschen verbal vernichtet. Weißt du, du sagst einen blöden Spruch mir ins Gesicht und du kriegst es von mir gleich dreimal Dollar zurück, dass du es ja nicht wagst, mir noch einmal so blöd zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In meiner Predigtvorbereitung musste ich unbedingt an Trapattoni denken. Also wer Facebook hat und bei mir auf der Seite verlinkt ist, der hat das vielleicht schon gesehen. Ich habe an Trapattoni denken müssen. Das ist ein ganz bekannter Trainer von Bayern München. In den Ende der 90er Jahre hat er da gespielt. Und er hat eine ganz berühmte Wutrede gehalten. Er sagte, Strunz, was erlauben Strunz? Also das war der Spieler, ja, Thomas Strunz. Und am Ende dieser Predigt, sag ich schon, am Ende dieser Rede sagt er, ich habe fertig. So, das ist so eine, ihr müsst euch das nochmal angucken auf YouTube. Ich habe wieder so herzlich gelacht. Ich liebe Trapattoni. Das ist so ein genialer Trainer gewesen. Und jetzt trainiert er den Vatikanstaat. Das finde ich auch ganz witzig. Vatikanstaat, das bedeutet also, der Papst hat quasi seine eigene Nationalmannschaft und die trainiert Trapattoni. Also vielleicht ist das so die zweite Chance im Leben dann. Die Frage ist aber, was passiert eigentlich in meinem Inneren? Wenn ich so richtig wütend, wenn ich so richtig ärgerlich werde. Und was sagt die Bibel dazu? Muss ich das verdrängen? Oh, ein scheiß Gefühl, das möchte ich nicht haben, das muss ich wegdrängen, das muss ich bloß nicht hochkommen lassen, wenn ich Christ bin? Wie gehe ich damit um? Darf ich das überhaupt erleben? Und die Sprüche Salomos helfen mir und helfen uns hoffentlich, an der Stelle weiterzukommen. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel Mensch ärgere dich nicht kennt. Das ist ja auch so eins. Der Pastor, den ich super gerne höre, Uwe Schäfer, ein Pfingstpastor, der hat mal gesagt, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich 5-jährige Kinder beim Mensch ärgere dich nicht spielen betrogen. Der konnte nicht verlieren, der konnte diesen Ärger nicht aus. Ich fand das so eine coole Sache. Oder wenn ich mir vorstelle, so, ich habe einen coolen Witz gehört, 2 Ostfriesen spielen Mensch ärgere dich nicht, plötzlich sagt der eine Schachmatt. Der andere entgegnet, hey du Idiot, beim Heimer gibt es keinen Elfmeter. Ich finde das super. Mensch, ärgere dich nicht. Das ist doch richtig so ein Spiel, wo man sagt, hey, da kann man seine Emotionen irgendwie üben zu kontrollieren. Ja, also wenn ihr da ein Problem mit habt, könnt ihr heute Abend mit eurer Familie Mensch, ärgere dich nicht spielen, euch diese Bibelverse, die wir uns gleich anschauen werden, die könnt ihr heute Abend praktisch üben, ja, ohne dass da was Schlimmes bei passiert, hoffentlich. Aber wie geht es bei dir? Kennst du das, dass dein Temperament in der letzten Zeit mal mit dir durchgegangen ist? Hast du deine Kinder oder deinen Ehepartner angeschrien oder mal einen Kollegen so richtig zur Sau gemacht. So ein verbaler Angriffskrieg bei euch im Büro vielleicht. Kennst du das Gefühl, dass du an der Schlange bei Aldi stehst und deine Schlange ist immer die längste und du denkst, alter Schwede, die Oma soll ein bisschen in die Hufe kommen. Kennt ihr das? Oder vor dir, du hast das Gefühl, je wieder so eine Schnarchnase vor dir, du darfst doch ein paar km schneller fahren. Du musst doch nicht hier 45 in der Stadt fahren. Sondern hier darfst du auch 55 fahren. Kennt ihr das? Und man kriegt so einen Hals und der Puls steigt und man denkt sich so, hey, was geht hier ab? Und für viele Menschen, für viele Christen, ist es ein schwieriges Gefühl. Es gibt Christen, die meinen, dass sie nicht zu ihren Gefühlen stehen dürfen. Aber an anderer Stelle platzt es dann einfach raus. Völlig unkontrolliert. Und dann wird dieses komische Verhalten manchmal noch biblisch begründet, so nach dem Motto, ja, das ist dann auch noch richtig. Und dann fühle ich mich auch noch, dann schäme ich mich auch noch. Also dann kommt so eine Negativspirale, die dann in Gang setzt. Ich stehe nicht zu meinen Gefühlen, dann ploppen sie trotzdem hoch und danach bin ich trotzdem noch der Depp und ich fühle mich schlecht und ich schäme mich auch noch dafür, dass ich so ausgerastet bin oder dass ich mich so nicht im Griff gehabt habe. Peter Scazzero sagt, die praktische Auswirkung eines derart unausgewogenen und engen Glaubenssystems ist enorm. Sie führen zur Abwertung und Unterdrückung der emotionalen Seite unseres Menschseins, unserer Weise, Gottes Ebenbild zu sein. Wenn wir unsere Gefühle nicht ernst nehmen, nehmen wir unsere menschliche Seite an der Stelle nicht wahr, so wie Gott uns gemacht hat. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott ist zornig, ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen. Und deswegen soll das hoffentlich ein Akzent sein, wo du sagst, hey, in dieser Predigt, wenn du diese Predigt am Ende gehört hast, hast du hoffentlich ein positives Gefühl zu allen deinen Gefühlen, besonders zum Ärger und zu der Wut und zum Zorn. Aber du bist hoffentlich auch in der Lage, dass du sagst, ich fange an, meine Emotionen zu überprüfen und sie zu kontrollieren, diese Reaktionen abzuwägen, auf das zu schauen, was dabei rauskommt. Und du wirst am Ende hoffentlich auch verstehen, warum Gott zornig ist. Und dass es und was seine Antwort auf den Zorn Gottes ist. Wir schauen uns mal einen Text aus Sprüche an. Sprüche 25, Vers 28. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. In unserer heutigen Zeit ist es ein komisches Bild, vielleicht, dass man sich denkt, eine Stadt hat keine Mauern mehr. Aber in der damaligen Zeit war die Mauer das, was der Stadt Schutz gibt. Ja? Dass da nicht einfach etwas unkontrolliert reinkommt oder unkontrolliert rauskommt, dass die Feinde nicht einfach so reinkommen und die Frauen vergewaltigen und die Kinder umbringen oder solche Dinge. Eine Schutzmauer um eine Stadt war ganz wichtig. Und jemand, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie so eine offene Stadt. Also eine sehr ernste Drohung. Oder eine Ermahnung. Ist der Beamer jetzt wieder weg? Er ist wieder weg. Dann lese ich euch den nächsten vor. Ihr müsst euch das mitschreiben oder hinter die Ohren oder wo auch immer. Sprüche 14, Vers 17. Der Jähzornige handelt unbedacht. Wer böse Pläne schmiedet, wird gehasst. Da ist er. Der Jähzornige. Was ist also so ein Lifehack, also ein Lebenskniff aus den Sprüchen, die wir hier rausnehmen können? Ich würde sagen, der eine nämlich, kontrolliere deinen Zorn. Und es geht da nicht um Gleichgültigkeit, so nach dem Motto, ist mir doch alles egal, mich kann nichts mehr aus der Ruhe bringen, ich bin ein stoischer Philosoph und mich bringt nichts mehr aus der Reihe. Das ist nicht damit gemeint. Und die Frage ist, was sagt dir dein Ärger? Wohin führt dich deine Wut? Dieses Gefühl ernst zu nehmen und damit richtig umzugehen, kann nicht nur eine Menge Porzellan verschonen. Es kann deine Ehe und deine Familie bewahren, und es kann dir auf der Arbeit helfen, dich unter Kontrolle zu behalten. Es kann deine Freundschaft behüten und letztlich kann es dein Leben bewahren, wenn du dir diese Dinge ernst nimmst. Kontrolliere deine Wut, deinen Ärger, kontrolliere deinen Zorn. Es heißt hier zum Beispiel in dem Vers davor, ich mache mal wieder einen zurück, es heißt hier nicht, ein Mann, der keinen Zorn hat. Das heißt also, dass man Zorn haben kann, ist okay. Es geht darum, das zu kontrollieren. Wenn wir in diesem Vers über Jähzorn sprechen, Jäh ist ja ein Wort, Was bedeutet etwas, das abrupt, etwas ganz plötzlich herausbricht? Das hat ein jähes Ende genommen, sagt man so nett. Das heißt, das war auf einmal da, das Ende. Abrupt, ganz plötzlich. Und so ein Gefühl von Wut, ein Gefühl von Zorn, das signalisiert eine Störung. Eine Störung in Beziehung. Wenn dann der Zorn, der dann hochkommt, wenn man den einfach nur schluckt, dann kommt das irgendwann an einer anderen Stelle wieder hoch. Die Aggression wird sich bemerkbar machen. Und wenn es nur das ist, dass man in eine Depression abgleitet. Psychologen sagen, dass viele depressive Verstimmungen an der Stelle eine Ursache haben können, dass man nicht zu seiner Wut und nicht zu seinem Zorn steht. Dass man das verdrängt hat, weggedrückt hat. Diese negativen Gefühle nicht sich angeschaut hat, weil man gedacht hat, darf ich nicht, will ich nicht. Und hier in den Sprüchen ist es immer wieder aus dieser Perspektive des Vaters zu seinem Sohn, so dieses liebevolle Ermahnung, hey, geh nicht zu dich daran, dass du das aus dir herausplatzen lässt. Das wäre wieder diese Klippe, von der ich letzte Woche gesprochen habe, dass man zu dicht rangeht und der Vater sagt, hey Sohn, pass auf. Wenn dein Zorn unkontrolliert herauskommt, dann hat das starke Folgen. Kontrolliere deinen Wut. Du darfst es haben, aber geh damit richtig um. Es gibt eben diese Gefühle, die sehr folgenschwer sind. Und deswegen wollen wir uns auch damit beschäftigen. Oftmals haben wir ein Problem damit, diese schwierigen Gefühle wie Wut und Traurigkeit zu bewältigen. Gerade als Christen, mit mir stimmt doch etwas nicht. Ich sollte das doch gar nicht fühlen, weil ich Christ bin. Ich muss doch immer nett sein. Aber wie gesagt, das hält uns davon auch ab, Mensch zu sein und damit auch Ebenbild Gottes. Wenn wir nicht ehrlich vor uns und vor Gott sind, dann hat das zur Folge, dass wir manchmal nach außen hin etwas anderes versuchen zu sagen, als das, was unser Körper, unsere Reaktion deutlich macht. Die anderen spüren es sowieso irgendwann. Deswegen die herzliche Einladung, nimm das ernst, deinen Zorn und deine Wut. Gott war und ist auch zornig. Gott hat das in seinem Wort nicht verborgen. Allein im Alten Testament an 168 Stellen können wir etwas von dem Zorn Gottes lesen. Und wenn wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann kann das nicht Sünde sein. Bill Heibels sagt, wenn Gott selbst zornig wird, ist Ärger an sich folglich noch kein schlechtes oder sündiges Gefühl, das unausweichlich zu schlechtem oder sündigem Verhalten führt. Genau wie Gottes Zorn gerecht ist, kann auch unser Ärger gerechtfertigt sein und uns die Energie verleihen, etwas Positives zu verändern. Zorn und Wut ist eine Energie, die etwas verändern will. Und Gottes gerechter Zorn ist ein ganz wichtiges Momentum in der Heiligen Schrift. Und es ist ein Hindernis in der Beziehung zu Gott, wenn wir unsere eigenen Emotionen nicht ernst nehmen. Der Psychologe und Therapeut Dan Allen schreibt das so: Wenn wir unsere intensiven Gefühle vernachlässigen, dann betrügen wir nicht nur uns selbst und verpassen dabei eine wunderbare Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Wir vergessen, dass Veränderung nur möglich ist, wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich und Gott gegenüber verlässlich sind. Verletzlich, Entschuldigung, nicht verlässlich. Gott hat dich mit Gefühlen ausgestattet und er hat das so gewollt. Aber es sollte immer wieder die Frage sein, was steckt dahinter? Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Sprüche 14, Vers 29: Wer seinen Zorn zügelt, besitzt viel Verstand. Wer aber je zornig ist, begeht große Dummheit. Ich erlaube mir, einen Schluck Wasser zu nehmen. Sonst wären nachher einige zornig, dass ich hier so komisch rede. Auch hier, dieses Bild, dass man den Zorn zügelt. Da steckt für mich dieses Bild dahinter, wenn ich bin jetzt gar kein Reiter oder sowas, ne, aber wenn man so ein riesiges Pferd sieht, das Viech hat echt Kraft, mindestens ein PS. Und dann steckt man diesem Pferd so ein ganz klitzekleines Ding in den Mund. Und damit kann ein kleines Mädchen da hinten drauf sitzen und das Pferd lenken. Das ist ein cooles Bild. eine unglaublich große Kraft, anfangen zu lenken. Wenn so ein Gaul nämlich mit dir durchgeht, das war meine einzige Erfahrung mit dem Pferd, meine letzte, dass das Viech hochgegangen ist und ich runtergefallen bin. Und ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Wenn man das aber auch beherrscht, und ich kenne Leute, die das können, dann ist das total genial, dass man so ein großes, kräftiges Wesen zügeln kann. Und so auch unsere Emotionen. Der christliche Therapeut Ulrich Gisikus, der sagt, dass man seine Wut, seinen Zorn am besten durch eine Schwestertugend zügeln kann, nämlich die Sanftmut. Er sagt, dass es gewissermaßen diese beiden Tugenden gehören zusammen. Auf der einen Seite die Wut, die okay ist, der Zorn, und auf der anderen Seite gehört die Sanftmut dazu. Wenn das zusammenkommt, dann wird das gelenkt auf eine gute Art und Weise. Diese Kraft, diese Energie, die in dir drin steckt, dass du sie dann lenkst auf eine gute, dem Leben dienende Art und Weise. Wenn du nur die Wut hast, dann bist du häufig destruktiv vielleicht. Wenn du nur die Sanftmut hast, dann bist du innerlich zerbrochen, bist du so ein Waschlappen, dann kann man mit dir machen, was man will. Aber Wut und Sanftmut zusammen, das ist für mich so diese Zügel, die man in den Mund legt, die Sanftmut. Wo man sagt, okay, zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 7, da beschreibt Paulus das sozusagen, wir haben diesen Geist der Selbstbeherrschung bekommen, den Geist der Sanftmut. Etwas ist, das auch Gott uns schenkt. Diese Eigenschaft kann viel Unheil verhüten. Diese Fähigkeit der Sanftmut und diese Fähigkeit, seinen Zorn zu beherrschen, setzt also die Fähigkeit voraus, dass man nicht nach dem Gesetz der Reaktion handelt, wie du mir, so ich dir. Oder dass man einfach über Unrecht hinwegschaut. Jesus sagt das ja auch in seiner Bergpredigt. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr. Wenn euch jemand Böses antut, mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenig später sagt er, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das heißt also an der Stelle, okay, ich widerspreche oder ich widerstehe ganz bewusst diesem Gesetz der Reaktion. Das war völlig normal im Alten Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ja gerecht in deren Blick gewesen. Jesus sagt aber für einen Jesus-Jünger, einen, dessen Herz voller Liebe Gottes ist, soll das nicht der Weg sein, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern du sollst deine Feinde lieben. Und Jesus hat es am Kreuz par excellence vorgemacht. Der Herr der Herrscher, der Tausende von Engeln befehligt, stirbt am Kreuz und betet für diejenigen, die ihn festgenagelt haben. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hammer. Und ich glaube, dass es nicht nur die Vergebung war, die diese Söldner bekommen haben, sondern dass sie wirklich, dass Gott dieses Gebet wirklich erhört hat, der Vater, und diese Söldner wirklich absolut rein vor Gott standen in diesem Moment. Wir brauchen dieses Verständnis davon, dass wir einen klaren, kühlen Kopf bewahren, wenn wir angegriffen werden, wenn da irgendwas ins Ungleichgewicht gekommen ist. Paulus sagt, dass wir unsere Gedanken erneuern sollen. Darauf will ich jetzt hinauskommen. Was hat das für praktische Folgen für unser Leben? Wie sollen wir uns denn mit dem Ärger praktisch auseinandersetzen? Ich finde es wichtig, dass wir mal ganz theoretisch diese drei Schritte auseinanderhalten. Am Anfang ist die Situation der Auslöser. Ja? Es gibt immer einen Auslöser, eine Situation, die den Ärger hervorruft. Dann passiert in unseren Gedanken etwas. Wir haben in unseren Gedanken über eine Person, über eine bestimmte Situation, haben wir schon ein Urteil getroffen. Das ist die Ursache für die Emotion, die dann der dritte Schritt ist. Versteht ihr das? Also es ist eine Situation, ich nehme jetzt mal ein Beispiel vorweg. Letzte Woche ist Bayern München Meister geworden. Ja, merkt ihr, was das für Reaktionen hier bei euch hervorruft. Einige freuen sich und einige buh, buh, buh. Ist doch die gleiche Situation. Was ist passiert? Der Anlass ist der. Der Pastor macht die blöden Weihansprüche hier vorne. Einige sagen, hey, finde ich gut. Das ist der Auslöser, die Situation. In deinem Kopf ist ein Urteil. Dieser Penner da vorne soll mal eigentlich was Vernünftiges predigen, anstatt jedes Mal über Bayern reden oder so. Ja, das ist in deinem Kopf passiert. Und der dritte Schritt ist, dass du dich blöd fühlst. Und jetzt bitte ich dich um Vergebung. Ja, also, okay. Aber ich habe das Prinzip verstanden. Ja, ein Auslöser. Innerlich hast du ein Urteil. Innerlich sind deine Gedanken. Das ist der Grund, wie du innerlich denkst. Deswegen ist die große Chance auch, dass du dich verändern kannst in dieser Situation. Weil Paulus sagt, er erneuert euer Denken. Das heißt nicht, dass du nicht am Ende zornig sein darfst. Aber es könnte sein, dass dein Zorn eine andere Richtung nimmt und dass eine positive Sache daraus wird. Das mal als erstes. Wie kann ich also meine Bewertungen und meine Gedanken überprüfen? Was kann da passieren? Und ich glaube, es ist der Schrei nach Gerechtigkeit, der dahinter steckt. Das ist die positive Energie, die dahinter steckt. Gerechtigkeit beschreibt einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen beteiligten Personen oder Gruppen gibt, sagt Wikipedia zum Thema Gerechtigkeit. Wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, die Gerechtigkeit. Menschen, die Wut und Ärger empfinden, haben da ein Problem. Das ist der Schrei nach Gerechtigkeit in den Menschen. Ich treffe innerlich ein Urteil über das Verhalten eines anderen Menschen. Marshall B. Rosenberg, der Gründer der gewaltfreien Kommunikation, schreibt, über die Jahre bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es Urteile über andere Menschen sind, die uns wütend machen. Es sind die Urteile, die ich über einen anderen Menschen treffe, die mich wütend machen. Es ist also nicht so, dass die Situation am Anfang die Wut auslöst, sondern meine Sicht, mein Urteil, meine Weltanschauung. Und die kann bekanntlicherweise sehr fehlerhaft sein. Mein Maß, mein Urteil, meine Urteilsfähigkeit ist nicht so objektiv wie zum Beispiel die von Gott. Deswegen muss ich mich da auch immer wieder in Frage stellen. Woher kommt zum Beispiel der Zorn auf andere Menschen, auf andere Nationen? Woher kommt der Zorn auf Politiker? Woher kommt die Wut auf Menschen, die Wut der Menschen auf die Juden in Deutschland vor 80, 90 Jahren? Woher kommt das? Das leider ja auch jetzt wieder hochkommt. Das sind Menschen, die haben sich ein Urteil über diese Menschen gefällt. Woher kommt es, dass in Amerika erst seit den 60er Jahren schwarze und weiße Menschen frei nebeneinander leben können? Da hat man ein Urteil getroffen über die Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Und das war kein gutes Urteil. Das war kein Urteil, das die Ebenbildlichkeit Gottes ernst nimmt, sondern das war ein Denken in Rassen, in oben und unten. Und das war auch der diabolische Gedanke meines Erachtens, den sich die Nazis zu eigen gemacht haben. Das Denken von dem Übermenschen, das gespeist ist von Friedrich Nietzsche und solchen Konsorten. Wir sind die Übermenschen, das sind die Untermenschen und wir haben das Recht, uns Platz zu machen. Sie haben ein Urteil getroffen. Und das hat eine unglaublich destruktive Wut in diesen Menschen und eine unglaublich destruktive Kraft freigesetzt. Und wenn du zum Beispiel in deinem Leben Ungerechtigkeit erlebt hast, dann darfst du sagen, dass ich Wut spüre, dass ich Zorn spüre, das ist in Ordnung. Wenn du zu christlich erzogen worden bist, das verdrängen willst, lass es. Wenn du mit diesem Gedanken, das darf man nicht, lass es. Wie gesagt, es kommt manchmal zu Depressionen bei Menschen, die versuchen, ihre Wut und ihren Zorn wegzudrängen. In dem Lied von den Ärzten, der Schrei nach Liebe, ich weiß nicht, wer von euch die Ärzte kennt, das ist eine Band, die ich als Teenie oft gehört habe, und da gibt es ein Lied, das heißt der Schrei nach Liebe. Da heißt es in dem Lied, deine Gewalt ist, und da geht es die Ärzte sind eher eine linksorientierte Band, eine Rockband würde ich sagen, oder Punkband, und die singen über Neonazis. Und in einem dieser Strophen heißt es, deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Das Problem, was ich an der Stelle habe, was danach kommt, dass dann gesagt wird, du Arschloch. Das ist nämlich dann der Refrain, Arschloch. Habe ich nicht gesagt, das habe ich nie gesagt. Ja? Also nicht, dass mir nachher böse Briefe schreibt. Ja? Ich zitiere, hätte ich vorher noch sagen sollen. Ich würde sowas ja sonst nie sagen. Aber ich habe gedacht, es stimmt. Die Beobachtung stimmt. Es ist so ungerecht. Und dass Kinder Schmerz und Wut und Zorn spüren, wenn sie von ihren Eltern nicht die Liebe und die Wertschätzung und die Annahme spüren dürfen, dann dürfen sie wütend sein. Das ist normal. Wohin das führt, ist nicht okay. Aber dass das nicht gerecht ist, das sollte uns hoffentlich deutlich werden. Das ist doch ein Bedürfnis, was normal ist. Menschen, deren Feuer für Gerechtigkeit gelöscht wurde, indem man sie auf den Weg der Verdrängung eingeschworen hat, neigen nicht nur zu Depressionen, sondern auch dazu, ungerechte Systeme unverändert zu lassen. Martin Luther King geht sogar so weit, der sagt, wer das Böse ohne Widerspruch hinnimmt, arbeitet in Wirklichkeit mit ihm zusammen. Das heißt also, da wo so eine Ungerechtigkeit da ist, lass uns diese Menschen in ihrem Bedürfnis ernst nehmen und wahrnehmen und nicht noch oben drauf, du Arschloch, sagen, sondern, hey, wie kann ich dir helfen, dass deine Wut und deine Aggression, wie kannst du damit klarkommen, wie kannst du in Vergebung leben, wie kannst du deinen Eltern vergeben, wie kannst du deinen Chef oder deiner Frau oder deinem Mann vergeben oder deinen Kindern, wie auch immer. Wie kannst du wieder beziehungsfähig werden, das ist die Frage. Gerechtigkeit ist eine Frage von, da geht es um das Verhältnis zu Menschen, zu sich selbst und zu Gott. Dass da wieder etwas ins Lot kommt. Darum geht es. Dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und nicht noch oben drauf schlagen und zu unterscheiden in du bist doch doof und ich bin richtig. Ich will wie Jesus sein. Der hat Menschen nicht einfach in Schubladen hineingesteckt. Ich möchte jemand sein, der egal ob es rechts oder links ist, egal ob liberal oder konservativ, egal ob dick oder dünn, ich möchte die Menschen annehmen, ich möchte sie nicht in Schubladen reinstecken. Und das fällt mir auch nicht leicht. Aber ich möchte dich und mich ermutigen heute Morgen, dass wir sagen, wir versuchen, aus diesem Schubladendenken die Menschen immer wieder zu befreien. Und danach zu fragen, was ist denn dein Bedürfnis, mein liebes Gegenüber? Und was ist denn mein Bedürfnis? Was brauche ich denn von dir, damit wir gut miteinander leben können? Und dass wir anfangen, so etwas zu formulieren. Und im Hinterkopf zu behalten, ja, natürlich darf man auch zornig werden. Jesus ist auch zornig geworden. Im Tempel hat er die Händler rausgeworfen, die dort ein ungerechtes Geschäft getrieben haben, die den armen Leuten das Geld aus der Tasche gezogen haben. Und Jesus ist ausgeflippt und hat die Tische umgeworfen und das ganze Zeug umgekippt und hat gesagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein und keine Räuberhöhle. Also Jesus kann auch so. Oder er ist zornig auf Petrus. Als Petrus gesagt hat, Jesus, das soll dir nicht passieren. Er sagte, weiche hinter mich, Satan. Auch nicht besonders nett. Und in meinem Urteil will ich mir dessen bewusst sein, dass mein Urteil nicht absolut objektiv ist, dass ich falsch liegen könnte, dass ich einen Fehler gemacht haben könnte. Und deswegen möchte ich mit meinen Mitmenschen gnädiger umgehen. Das ist eine wichtige Erkenntnis für mich. Natürlich dann auch diesen positiven Aspekt von Wut im Kopf zu behalten. Dass eine Wut über Ungerechtigkeit mich dazu bringen kann, zum Beispiel eine Gesellschaft zu gründen, die sich einsetzt für die Beendigung von Sklavenhandel, von Prostitutionsopfern und solche Dinge. Ich habe in der Vorbereitung an International Justice Ministries denken müssen, wo Leute gesagt haben, es kann nicht sein, dass es so viele Ungerechtigkeit auch auf dieser Welt gibt, dass Menschen als Sklaven gehalten werden, dass sie keine juristische Unterstützung haben. Und da haben sich Leute zusammengetan und haben gesagt, das ist ungerecht. Die haben eine heilige Wut gehabt und fangen an, hier für Gerechtigkeit zu kämpfen. Die zerstörerischen Folgen von Wut habe ich, glaube ich, genügend beleuchtet. Ein anderes Bild hilft mir. Jesus, der der Löwe ist und das Lamm. Ich habe mir gedacht, es ist doch cool, wenn ich für mein eigenes Leben diesen Lamm-Gedanken mitnehme. Und wenn es um das Recht der anderen geht, dass ich dann zum Löwen werde. Das heißt, ich werde da, wo Ungerechtigkeit um mich herum passiert, im Miteinander von anderen Menschen, da werde ich zum Löwen. Da werde ich jemand, der sagt, stopp hier, das darf nicht passieren, hier ist Ungerechtigkeit. Aber wenn mir etwas passiert, dann gehe ich zurück in mein Kämmerlein und sage, Gott, das hat mir so weh getan. Und das war auch nicht in Ordnung. Aber ich will jemandem vergeben und ich möchte nicht diese Spirale der Gewalt, wie ich das früher gemacht habe. Du sagst einen Satz zu mir und ich mache dich platt. Und die Leute werden über dich so dermaßen lachen. Und du wirst so, das will ich nicht mehr mitmachen. Lass wir uns da entscheiden. Wie kann ich also so ein Frommer im Sinne der Sprüche werden? Die Aufforderung, beruhig dich, die ist kein wirkliches Gegenmittel. Komm mal wieder runter, ist keine adäquate Antwort auf jemanden, der richtig Wut und Zorn spürt. Man versucht das ja so manchmal, dass man zu den Leuten sagt, so jetzt muss man richtig gegen den Boxsack boxen und die Wut rausschreien und so weiter und so fort. Das mag auch für den Moment helfen, dass man sich für den Moment besser fühlt. Das Problem ist aber, dass immer noch etwas nicht in Ordnung ist. Da ist etwas kaputt gegangen. Da ist Unrecht passiert. Und Leute, die wirklich tiefe traumatische Erfahrungen gemacht haben, zu denen brauchst du nicht einfach sagen, halt mal so, richte dich doch nicht so ein bisschen auf. Du hast furchtbare Traumata erlebt, aber richte dich doch nicht so auf, ärgere dich doch nicht mehr drüber. Hilft den Leuten nicht. Es ist etwas furchtbar kaputt gegangen. Es ist Unrecht passiert und das auch beim Namen zu nennen. Und das ist die Chance von Verzicht auf Rache und Vergebung, wie es in den Sprüchen rüberkommt. Sprüche 20, Vers 22. Sage nicht, dieses Unrecht werde ich heimzahlen. Warte, bis der Herr die Sache in die Hand nimmt. Warte, bis der Herr die Sache in die Hand nimmt. Dieser Gedanke der Feindesliebe und Verzicht auf Rache, der bei Jesus nachher viel, viel mehr durchkommt, der ist auch hier schon in den Sprüchen drin. Da ist diese Weisheit dahinter zu sagen, wenn ich jetzt zurückschlage, dann mag sich das für den Moment richtig gut anfühlen. Wenn ich so sehe, ich habe an Herbert Grönemeyer denken müssen, was soll das, dieses Lied? Wer kennt das, was soll das? Ein altes Lied, ich habe es früher tausendmal gesungen. Da heißt es in einer Szene so, meine Faust will unbedingt in sein Gesicht und darf nicht. So dieses Gefühl, so ich hätte richtig Bock, so richtig rein zu punchen und so richtig und zu sagen, nein, das tue ich nicht. Das ist diese Belohnung für die Rache. Das ist die Belohnung für dieses gute Gefühl. Ich zeige sie so richtig heim. Und das ist schmerzhaft. Das tut weh, zu sagen, nein. Ich verzichte darauf. Ich verzichte auf Rache. Rache ist süß, sagen wir so schön. Und ich verzichte darauf, meinem Schmerz und meiner Wut hier so richtig Ausdruck zu verleihen. Und ich warte, bis der Herr die Sache in die Hand nimmt. Ich habe eine andere Dimension in meinem Wissen, dass ich weiß, der Herr wird sich meiner Sache annehmen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist nicht so nach dem Motto Schwamm drüber oder wie die Bayern sagen, das passt schon. Oder nicht nach dem Motto, der Klügere gibt nach. Wenn das der Fall wäre, dann würden nur noch die Dummen die Welt regieren. Der entscheidende Grund ist der, dass Gott zornig wird und dass Gott Rache versprochen hat und dass Gott der Richter ist. Gott wird sich der Sache annehmen. Psalm 62, Vers 12. Gott hat klar und deutlich gesprochen. Viele Male habe ich gehört, du allein Gott hast alle Macht und du Herr bist gnädig. Du wirst jeden Menschen nach seinen Taten richten. Gott wird jeden Menschen nach seinen Taten richten. Das ist für viele Menschen eine frohe Botschaft. Wenn dieser Schrei nach Gerechtigkeit in dir ist und er dich zu Wut führt, dann ist das ganz besonders bei Gott so. Und das ist ein ganz schwieriges Thema, der Zorn Gottes. Viele Theologen versuchen das wegzunivellieren, so nach dem Motto, das ist ein altes Bild und so weiter. Ich sage, nein, ich glaube, dass wir dieses Bild nicht zur Seite drängen dürfen. Gott ist zornig, nicht obwohl er Liebe ist und obwohl er heilig ist, sondern weil er Liebe ist, weil er heilig ist. Darum muss er zornig sein. Was wäre das für ein grauenvolles Gottesbild von einem Gott, der Mord, Vertreibung, Vergewaltigung und Ausbeutung kalt lässt, den das kalt lässt. Ich glaube nicht an einen Gott, der da sitzt und beim Mord zuschaut und nach dem Motto, pff, ja, ich bin so stoisch hier oben im Himmel, ist mir doch egal. Und bei der Vergewaltigung und auch bei den kleinsten Lügen und bei dem kleinsten schlechten Reden hinterm Rücken sitzt Gott nicht völlig tiefenentspannt auf seinem Thron und es geht ihm nichts an, sondern er ist zornig über jede kleine und große Ungerechtigkeit. Und das ist ein biblisches Bild, was wir niemals aus meiner Sicht zur Seite rücken dürfen, weil wir sonst ein schräges Gottesbild bekommen. Der Theologe Miroslav Volf der aus Kroatien kommt, der den Bürgerkrieg mitgemacht hat, der gesehen hat, wie dort Dörfer platt gemacht worden sind, Menschen vergewaltigt worden sind, Frauen und Kinder umgebracht worden sind. Der hat geschrieben, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, der wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Meine These, dass praktizierte Gewaltlosigkeit den Glauben an die Vergeltung durch Gott voraussetzt, wird vielen im Westen nicht schmecken. Aber es braucht die Idylle eines Häuschens am Stadtrand, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. Er sagt, liebe Leute im Westen, wenn ihr ein Problem habt mit dem Zorn Gottes, dann liegt das daran, dass es euch so super gut geht und dass ihr euch bei sonnigem Wetter morgens auf die Terrasse setzt und euer Brötchen reinpfeift. Ich habe gesehen, wie Häuser platt gemacht worden sind, wie Frauen vergewaltigt worden sind, wie Kinder gestorben sind. Und ich glaube daran, dass Gott alles verurteilen wird. Und dass Gott am Ende ein gerechtes Urteil sprechen wird. Das ist etwas, warum ich jetzt sagen kann, als derjenige, der betroffen ist, ich verzichte auf Gewalt. Weil das wird diese negative Spirale von Gewalt und Gegengewalt weiter in Gang halten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt. Ich habe einen super lieben Freund gehabt beim Fußballverein früher. Der war leider Albaner. Nichts gegen die Albaner, aber die haben eine Mentalität der Blutrache. Und mein Freund hatte ein falsches Mädchen ins Bett genommen mit sich. Ja? Und man hat ihn umgebracht. 3 Kugeln in die Brust. Mit 18. Du hast meine Schwester und bam, bam, bam. So war das damals. Ich war nicht dabei, Gott sei Dank. Aber, also deshalb musste ich mir nicht mit anschauen. Aber ich habe das von meinem Freund gehört, der beim Rettungsdienst war, der ihn dann abgeholt hat. Furchtbar, diese Gewalt und Gegenwart. Und nur wenn du weißt, eines Tages wird Gott recht sprechen, kannst du jetzt deine Füße stillhalten und sagen, okay Gott, du bist der Gerechte. Und du bist, wie das hier im Psalm auch schon heißt, du allein hast alle Macht. Gott hat alle Macht, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Gott wird am Ende Gerechtigkeit herstellen und er ist der Richter. Dafür gibt es in unserem Land zum Beispiel Gesetze und Richter, die das auch tun. Dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Wenn wir allein in diese Woche hineinschauen, am Donnerstag hat das Landesgericht Köln 1 Million Schadenersatz an Helmut Kohl entschieden. Weil seine Persönlichkeitsrechte geschädigt worden sind. Und man hat gesagt, das ist ungerecht. Und wir versuchen, dieses Unrecht durch 1 Million Euro wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das ist das Ansinnen der Richter gewesen. Und das ist etwas, wie viel mehr kann der allwissende und allgegenwärtige Gott am Ende der Tage all das Ungerecht wieder ins Gleichgewicht bringen. Also, fassen wir nochmal zusammen. Mir ist wichtig, dass du sagen kannst, deine Gefühle von Zorn und Wut sind okay, aber dass du auch verstehst, welche Rolle deine eigenen Urteile und deine eigenen Gedanken dabei spielen. Und dass wir anfangen, sie zu überprüfen. Dass wir schauen, was brauche ich denn eigentlich? Was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Warum flippe ich denn hier eigentlich so aus? Was brauche ich denn eigentlich? Dass ich anfange, mir darüber Gedanken zu machen. Und die Frage stelle, was kann ich dazu tun, damit die Beziehung wiederhergestellt wird? Damit Frieden geschaffen wird? Wie kann ich sanftmütig sein? Und zum Schluss ist noch ein Gedanke, der mir immer wieder auch wichtig ist, weil ich ihn aus meinem eigenen Leben so gut kenne. Der Gedanke nämlich daran, dass Gott der Richter ist. An dieser Stelle wird es für mich und ich denke für jeden sehr persönlich. An der Stelle geht es ja nicht nur darum, dass ich Wut empfinde, sondern dass Gott Wut und Zorn empfindet über all das, was ich verbockt habe in meinem Leben. Der Zorn Gottes über die kleinen und die großen Ungerechtigkeiten. Der Zorn Gottes ist die andere Seite der Liebe, wie ich schon gesagt habe. Es ist die Regung der Liebe Gottes gegen das Unrecht und die Ungerechtigkeit. Und wo bin ich den Menschen denn etwas schuldig geblieben? Wo sind Menschen zum Beispiel zu Recht auch schuldig zornig auf mich? Wo sind sie wütend auf mich? Wo ist Gott vielleicht zornig auf mich? habe in der Vorbereitung bin ich an einem Bild hängen geblieben, was die Bibel uns vor Augen malt. Nämlich ein Becher. Die Bibel benutzt dafür das Bild von einem Becher, von dem Zorn Gottes. Jesaja 51 heißt es, so spricht der Herr, der Herrn, so spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der für sein Volk streitet. Ich nehme den betäubenden Becher, den Kelch meines Zorns aus deiner Hand. Und du sollst ihn nicht länger trinken müssen. Und dieses Bild bringt uns direkt in den Garten Gethsemane, wo Jesus betet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und als dann Petrus in der Situation der Gefangennahme das Schwert rausholt und dem Soldaten das Ohr abhackt und Jesus ihn heilt, sagt Jesus, steck das Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Das ist dieses Bild. Jedes Mal, wenn ich etwas falsch mache, der Zorn Gottes, spüre ich noch gar nicht, aber es wird immer mehr. Das, was du falsch gemacht hast, die großen und kleinen Ungerechtigkeiten der ganzen Welt. Die Bibel hat dieses Bild auch in der Offenbarung noch vom Zorn Gottes, der dann eben bei den Menschen bleibt, die sich gegen Gott entscheiden. Und diesen Becher hat Jesus genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Und hat gesagt, für dich, Jan. Leere ich diesen Kelch. Und wisst ihr was? Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dürfen wir dann einen anderen Kelch, nämlich ich habe jetzt vergessen, einen zweiten mitzunehmen, den zweiten Kelch, den Kelch des Segens. Sagt der Korintherbrief, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist nicht das die Gemeinschaft des Blutes des Christus, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Durch das Christus den Zorn Gottes in sich aufgenommen hat, alles, was ich falsch gemacht habe, dass dieser Kelch des Zornes Gottes, den Christus am Kreuz geleert hat, das ist die Antwort auf das Problem Gottes, dass Gott gerecht sein muss und zu Recht zornig sein muss, aber dass er eine Antwort gefunden hat, nämlich Christus hat diesen ganzen Zorn Gottes in sich aufgenommen und hat es ans Kreuz getragen, damit wir frei sein können und den Kelch des Segens von Gott feiern dürfen. Wenn das keine frohe Botschaft ist, wenn das kein Segen ist, wenn das nicht die Kraft gibt zu sagen, okay, wenn Christus mir all das vergeben hat, dann will ich hingehen und ein Mann und eine Frau des Friedens sein. Dann will ich vergeben um Christi willen, so wie er mir vergeben hat. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Botschaft von der Vergebung. Wenn wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und es gibt Leute, die an uns schuldig geworden sind. Und wir wollen jetzt ein Lied singen, in dem wir Gott anbeten. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du.